Na, legen wir die Brille mal lieber mit raus, solange es mit dem Licht so reicht. Ein neues Herz und einen neuen Geist will Gott uns laut neuer Jahreslosung schenken. Bestimmt? Naja, er hat es zumindest dem Volk Israel versprochen, in einer Zeit, als es um sie nicht gut stand. Als sie ziemlich hoffnungslos waren, in Gefangenschaft oder im Exil, wie auch immer man das nennen will, zum Teil auf der Flucht, in einer Situation, seitdem mehr Juden außerhalb Israels leben als innerhalb Israels. Diaspora. Schwierige Zeit. Seit 2600 Jahren. Ein neues Herz, einen neuen Geist. Das macht neugierig. Das klingt spannend. Was würde das bedeuten, wenn diese Verheißung an Israel uns gelten würde, heute tatsächlich im Reformationsjahr 2017? Dir und mir. Ein neues Herz, einen neuen Geist. Was würde das bedeuten, wenn politische, wirtschaftliche, militärische Verantwortliche dieses Geschenk annehmen? Was würde sich vielleicht ändern? In Hessen, in Deutschland, in Europa, in Syrien, im Iran, in Afghanistan, in Nordkorea, in den USA. Bleiben wir bei uns. Uns gilt Gottes Wort. Er möchte uns ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. Was kann das bedeuten? Wieder lohnt es, in die Bibel zu schauen und noch einen Schritt zurückzugehen, was es schon bedeutet hat, lange bevor Jesaja das im Auftrag Gottes erkannt und weitergegeben hat. Gehen wir zurück in die Zeit, als Israel noch im Werden war, als sie noch in der Wüste unterwegs waren. Da gibt es eine uralte Geschichte, Begebenheit im Gebirgsmassiv Sinai zwischen Gott und Mose. Kontext unseres Perikopentextes aus 2. Mose 33. Mose hatte schon mal im Auftrag Gottes da oben Zeit verbracht und Gebote notiert, mit runtergebracht. Und als er von ferne schon das goldene Kalb sah und Israel mal gerade, dass er ein paar Tage weg war, völlig aus dem Ruder laufen ließ, hat er sie zerschmissen, kaputt gemacht. Schwer zu recyceln, so Felsbrücke, wenn sie erstmal kaputt sind. Also musste er wohl oder übel wieder hoch. Wieder 40 Tage, unterm Strich, um sich die Gebote nochmal abzuholen. Und doch ist es anders. Das zweite Mal, ich kann Mose so verstehen, und ich hoffe, ihr kennt mich lange genug, dass ich so flapsig das ausdrücken darf, ist er offensichtlich auf dem Weg nach oben zu Gott und sagt: Herr, so billig kommst du mir nicht davon. Mir jetzt nur noch mal ein Update ziehen? Nö. Ich will mehr. Und Gott geht auf diesen eigentlich unverschämten Wunsch ein. Und doch anders, als Mose sich das vorgestellt hat. Von welchem Wunsch ich spreche? Und was das mit dem neuen Geist und dem neuen Herzen zu tun hat und vor allem mit dieser elenden Warum-Frage in unserem Leben? Na, hören wir mal hin. Wie gesagt, 2. Mose 33, 17 bis 23. Ich bleib mal beim klassischen Luther. Da sprach der Herr zu Mose: Auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach: Dann lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Aber er sprach weiter: mein Angesicht kannst du nicht sehen. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen, meine Hand über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Ich weiß nicht, ob diese uralte Geschichte so ganz von selbst zu uns spricht. Klar, viele werden sie schon aus dem Kindergottesdienst, aus der Sonntagsschule, aus der Jungschar kennen. Gehört so zu den Geschichten, die man auch wie Käste Kort gut malen kann oder in so einen Comic bringen kann. Lässt sich gut visuell darstellen. Übrigens, so ganz einmalig ist sie auch nicht, aber erstmalig ist sie. Beim Elia, Jahrhunderte später, wird es ähnlich sein. Der steht da auch nochmal auf dem gleichen Berg. Vielleicht, Gottes Humor würde mich nicht wundern, auf demselben Felsen und erlebt Ähnliches. Also kein Unikat. Offensichtlich etwas, wo man fragen kann, ist da ein Verhaltensmuster drin vom lieben Gott? Zumindest fragen darf man so. Aber ich habe mir auch bei der Predigtvorbereitung erstmal lange Gedanken gemacht, was steckt da drin an Botschaft für uns Menschen heute? Inwiefern kann das hilfreich sein, was wir hier über Mose und Gott ganz illustrativ zur Kenntnis nehmen? Steckt da Hilfe drin? Steckt da was Trostvolles drin? Ist da vielleicht eine Korrektur enthalten oder eine Mahnung gar? Was haben wir davon, diese Geschichte zur Kenntnis zu nehmen? Vielleicht eben mit dieser Fragestellung, ob da was Typisches drin steckt. Und dann fiel es mir bei der Vorbereitung beim Nachdenken, bevor ich so den ersten Kommentar aus dem Regal zückte, um mich noch ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen, ein, doch, sehr wohl. Denn wenn man etwas tiefer schaut, steckt hier die Beantwortung einer ganz wichtigen Frage vieler Menschen, auch vieler Christen drin, nämlich eben jener schon angekündigten Warum-Frage. Diese Antwort erschließt sich zugegebenermaßen nicht sofort an der Oberfläche, aber wenn man mal bis auf den Fels runterbuddelt, dann schon. Warum lässt Gott das und jenes zu? Warum solch ein schweres Geschick? Warum macht Gott auch vor den Besten nicht Halt, wenn es um Leid geht? Ja, manchmal gerade vor ihnen nicht. Vordergründig will Mose Gottes Angesicht sehen. Wenn ich schon mal nochmal zum zweiten Mal hier oben antraben muss, dann bitte diesmal Zuschlag. Nicht mehr nur Felsen, Laserstrahlen und fertig ist. Jetzt dich persönlich. Vor Jahren schon unten, nicht weit entfernt, am brennenden Dornbusch, da habe ich mich ja noch mit der Flamme abspeisen lassen, dass ich meine Schuhe ausziehen musste. Jetzt will ich mehr. Gott, ich bin schon so lange mit dir unterwegs und in deinem Auftrag. Und was habe ich nicht alles schon durch mit diesem störrischen Volk? Ich kann das gut nachempfinden, was dem so durch den Kopf gegangen sein wird. Auch wenn das spekulativ ist, was ich gerade sage. In der Bibel steht das nicht. Aber menschlich wäre es allemal. Er will Gott endlich richtig sehen. Also zumindest seine Herrlichkeit, wie auch immer man sich das vorstellen mag. Klammer auf, wir sind besser dran. Johannes bringt es 15, 1800 Jahre später auf den Punkt, wir sahen seine Herrlichkeit. Er hat mit Petrus Jesus gesehen auf dem Berg der Verklärung und da hat es Klick gemacht. Es geht, aber nur in Jesus. Klammer zu, nicht die Pointe vorwegnehmen. Mose möchte das auch, kennt aber Jesus nicht. Und er verlangt mehr, als Gott ihm in dieser Situation geben kann. Und geben will. Darum meine Vorrede mit Jesus. Wenn Gott wollte, hätte er gekonnt. Er will aber nicht. das ist das Blöde an unseren Warum-Situationen. Wenn wir tief genug im Glauben sind und unser Leid nicht nur unsere Emotionen betreffen, sondern wir ein Stückchen uns schon damit beschäftigt haben und wieder in der Lage sind, anzufangen, auch unseren Kopf zu bemühen, dann kommt gerade im Glauben diese Frage nochmal wie ein Bumerang zurück, weil einem dann deutlich wird, ja jetzt erst recht, warum? Ich glaube doch. Gott sagt, keiner darf mein Antlitz sehen, er müsste sonst sterben. Doch das erlaubt Gott Mose immerhin, er darf ihm nachschauen. Ganz interessant, wenn man das wirklich mal so Bildsequenz für Bildsequenz durchschaut und ab und zu mal, wir können das ja heute digital, auf die Pausentaste drückt. So ähnlich ist meine Predigt jetzt zu verstehen. Ich drücke ab und zu mal auf die Pausentaste, um diese einzelnen Schritte zu beleuchten. Erste Pausentaste, Gott stellt Gott in einen Raum, übersetzt Luther. Das ist die einzige Stelle, wo mir Luther überhaupt nicht gefällt. Das ist nämlich kein Raum. Ja, physikalisch ist selbst das ein Raum. Aber gemeint ist eine Kluft, wie so eine Klamm in Tirol. Meyers, ihr kennt das auch. Ne? Wenn so von das Wasser so von oben kommt. Ja, also für Klaustrophoben ist das nix. Ja, ganz eng, ganz schmal, dunkel, schwarz, kalt. Da stellt Gott Mose hin. Da bleibst du jetzt stehen. Das ist meine Erfüllung deines Wunsches. Na klasse. So sieht Gottes Herrlichkeit aus. Dunkel, kalt, eng. Für mich ist genau diese Situation, wie später die Quasi-Wiederholung von Elia, zu einem Bild der Antwort auf unsere Warum-Frage geworden. Du willst von Gott wissen, warum leide ich? Warum hast du ihn oder sie mir genommen? Weshalb diese Krankheit, dieses lebenslange Gebrechen? Warum dieses harte Schicksal mit meinen Eltern, mit meinem Ehepartner, mit meinen Kindern? Gib's zu, du willst Gott sehen. Du willst ihn erkennen, nämlich seine Pläne begreifen, sein Tun an dir und deinem Leben verstehen. Du forderst mehr, als Gott irgendeinem Menschen geben kann und geben will. Harte Lektion. Gott verweigert dir's und mir auch. Keiner darf sein Gesicht sehen, niemand weiht er ein in seine Pläne. Zu hoch, zu gefährlich für dich und mich. So dieser Text. Wir müssten sonst sterben. Aber das scheint uns erlaubt zu sein. Wir dürfen ihm nachschauen. Und damit wir nicht vergehen, während er an uns vorüberzieht, in dieser Feldspalte, stellt er uns in besonderer Weise in diese Enge, nämlich so unangenehm sich das da anfühlt, so sicher ist es da auch. Das ist nur schwer über einen Kamm zu kriegen, dass da, wo es mir gar nicht gefällt, es zugleich, weil Gott das weiß, ich aber noch nicht, der sicherste Platz der Welt ist. Diese Enge. Die Weite würde Mose nicht überleben in dieser Situation. Ganz schwere Frage. Könnte es sein, dass wenn du im Dunkeln bist, ich auch, unzufrieden, in der Kälte, in der Orientierungslosigkeit, meinst Gott nicht sehen zu können, Gott gerade da dir besonders nahe ist, weil du da sicher bist, weil er weiß, jetzt bist du nicht in der Lage für den weiten Raum. Es wird eine Weile dunkel um Mose zumindest, um Elia später auch. Aber, und das ist das Ungeheuerliche, diese Dunkelheit, ja, sorry, kommt nicht vom Teufel. Die kommt von seiner Hand. ausgerechnet von seiner Gottes Hand. Aber danach werden wir schauen. Seine Herrlichkeit. Wohlgemerkt danach. Und dann werden wir begreifen, erkennen, verstehen. Aber erst, wenn er vorbeigegangen ist. Auf gut Deutsch, wenn er schon nicht mehr da ist. Weil sein Angesicht niemand schauen kann. Auf den Punkt. Gott ist uns am nächsten, wenn wir ihn nicht sehen, wahrscheinlich auch nicht spüren. Wenn wir wieder in der Lage sind, über das nachzudenken, zu reflektieren, was da passiert ist, dann ist schon vorbei. Hältst du das aus? Immer noch zu sehr in Rätseln gesprochen? Ich will von zwei Frauen aus meiner ersten Gemeinde, die noch so ein Jungspund war, so mit Flausen im Kopf und meinte, die ganze Bibel erklären zu können, von zwei Frauen erzählen. Die erste lebt schon lange nicht mehr, Jahrgang 1918. Ich glaube, die wäre heute so alt wie Schwester Rennert, ne? Ist sie nicht auch 18? Dreht die sogar noch älter. Ah, oh, nee, Kathi lebt schon lange nicht mehr. Sie war in einer Bauersfamilie im Osten groß geworden, in Stellung gewesen, wie man das damals so schön sagte, hatte geheiratet. Aber bald kam der Zweite Weltkrieg und ihr Mann fiel irgendwo im Westen. Das habe ich nicht mehr behalten, wo. Aber das Datum, worauf es mir jetzt ankommt, habe ich sehr wohl in Erinnerung. Vom 11. Dezember 1943 wusste sie bis zu ihrem Lebensende noch alle Einzelheiten. Sie wusste, wie sie in den Briefkasten schaute, als sie die Treppe hinunterging, um einzukaufen. Sie erinnerte sich daran, wie sie die Milchkanne und die Einkaufstasche auf die Erde stellte und den Brief mit zitternden Händen aus ihrem Briefkasten zog, ihn öffnete und dann las, und sie kannte den Text auswendig, ich nicht, ich muss ihn ablesen. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, Ihr Mann ist gefallen für Volk und Vaterland. Sie wusste noch, wie sie die Treppe wieder hinaufging, wie sie die Wohnungstür aufschloss, sich in der Küche auf den Stuhl setzte, den Brief noch einmal las und dann endlich weinen konnte. Die andere Frau aus der Gemeinde Meerholz ist 1945 geboren, nach Kriegsende. Sie war in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen, war Näherin geworden, hatte geheiratet. Das erste Kind hieß Bärbel, eine Tochter, und die starb mit 7 Jahren an einer Lungenentzündung. Auch davon weiß sie noch alle Einzelheiten. Am ersten Weihnachtsfeiertag fing alles an, da hustete die Kleine, die Mutter hatte ihr Hustensaft gegeben, sie hatte Fieber gemessen und weil sie nachts nicht schlafen konnte, hatte sie den Arzt geholt. Sie weiß noch, wie oft sie aufgestanden ist, wie ihr Herz klopfte, wie das Kind sie ansah. Wie sie dann starb. Das zweite Kind, ein Junge, wuchs dann allein auf. Der Mann 2 Jahre später an einem Arbeitsunfall gestorben. Mit einer kleinen Witwenrente und ihrer Näherei hielt sie sich und den Jungen über Wasser. Der Sohn ist lange verheiratet außer Haus. Es geht ihm gut, leider weit weg. Sie ist meist allein. Hab sie 2011 noch beim Schöpfungstag in Meerholz getroffen. Es geht ihr gut, heute. Zwei Frauen, scheinbar austauschbare Lebensschicksale, wie Frauen sie in ihrer Generation durchaus öfter ausgesetzt waren. Gott stellte sie in die Enge. Dorthin also, wo der Atem schwer wird und die Angst wächst und die Furcht uns das Herz abschnürt. Und es wurde dunkel über ihnen, stockfinster um sie her und nicht der kleinste Hoffnungsschimmer brach über ihnen herein. Die Schicksalsschläge, die diese beiden Frauen betrafen, sind lange vorbei. Aber wie sehen diese beiden im Nachhinein ihr Leben, wenn sie darauf zurückblicken? Fragen wir sie doch mal. Gut, die eine Ältere, wie gesagt, ist verstorben. Aber ich erinnere mich noch, wie sie mir bei ihrem 80. Geburtstag Folgendes sinngemäß natürlich erzählte. Das werde ich nie vergessen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe oft darüber nachgedacht, was Gott mir damit wohl sagen wollte. Aber ich wollte eigentlich nichts missen. Nichts, sagte sie. Sicher hatte ich gern Kinder gehabt, aber, wie ich heute weiß, wären sie ja ohne Vater aufgewachsen. Gut, das geht auch, man sieht's an Franz Eike. Sie sagte, ich bin im Nachhinein dankbar, vielleicht war es gut so. Lange Zeit habe ich mir natürlich gewünscht, dass mein Mann doch noch wiederkommen würde, damals. Aber jetzt würde ich sagen, bin ich dadurch selbstständig geworden. Ich habe damals, auch wenn es mühevoll war, gelernt, mein Leben in meine eigenen Hände zu nehmen. Und das war zu der Zeit wenigen Frauen vergönnt. Ich wäre später wohl ein anderer Mensch gewesen, wenn ich das damals nicht gelernt hätte. Vielleicht wäre ich nicht so gut mit dem Alter zurechtgekommen, wie ich es jetzt kann. Und was meinen Mann angeht, ich habe ihn geliebt. Aber ich weiß, er fiel damals nicht ins Nichts. Und ich weiß, wir werden uns in der Ewigkeit wiedersehen. Kathi hieß sie. Eine strenggläubige Frau. Aber eine herzensgute Schwester im Glauben. Ich weiß noch immer, wenn ich bei ihr zu Hausbesuch war, in der Küche mit dem Holzofen, und bin nach Hause gegangen, dann war ich der Beschenkte. Kathi. Lassen wir die andere, jüngere sprechen, die noch lebt. Wie gesagt, 2011 habe ich sie noch getroffen. Aber ich fragte sie auch schon in den 90ern, wie es ihr denn damit ergangen ist, als erst ihre Tochter und dann auch noch ihr Mann so früh in jungen Jahren starben. Sie erzählte, ich habe mir manchmal gewünscht, dass die Dinge anders verlaufen wären. Aber etwas davon streichen? Nein. Ich bin verzweifelt gewesen, als das Kind starb. Aber als ich dann auch noch so früh von meinem Mann Abschied nehmen musste, dachte ich, die Bärbel hat es gut. Wer weiß, was mit ihr geschehen wäre ohne Vater. Manchmal glaube ich, Gott hat meine Kleine wohl sehr lieb gehabt. Und ich habe auch viel Freude an dem Kind haben dürfen, immerhin 7 Jahre lang. Boah. Die beiden haben Gott erfahren, ihr Lieben. Er hat sie hart geschlagen, zweifellos. Jetzt kein Marshmallow-Männchen drüber ausgießen. Hart. Und sie wollten sein Angesicht sehen, nämlich wollten erkennen, wollten wissen, warum. Ja klar doch, wer von uns würde das dann nicht wissen wollen? Aber kein Mensch darf ihn sehen, muss schon Mose lernen. Aber er hat auch sie in diese Enge gestellt, in diesen Raum, von dem Luther schreibt, in Angst und Zweifel geführt. Aber er hat auch da noch schützend seine Hand über sie gehalten, bis er vorbei war. Er vorbei war. Das konnten sie mir ein halbes Jahrhundert später zumindest so sagen. Später, viel später, so beide unabhängig voneinander, hätten sie schauen dürfen, ahnen dürfen, erkennen dürfen, begreifen dürfen, warum. Wohlgemerkt, ein halbes Jahrhundert später, aber noch nicht tot im Himmel. Und ich habe es ihnen geglaubt, dass sie das unter den Füßen hatten, weil Gott es ihnen geschenkt hat. Sie hatten Mose verstanden. Es hat gedauert. In der Enge war es schlimmstmöglich. Aber hinterher haben wir es erkannt. Nicht geklatscht, aber erkannt. Das ist Glaube. Schwierige Gedanken, ich weiß. Wie geht es uns damit? Das kann ich und du jetzt hier im Gottesdienst nicht beantworten. Das können wir beantworten, wenn wir in der Enge stehen. Wenn wir uns dann daran erinnern, dass das Gott ist und nicht irgendein fernes Schicksal, was es böse mit mir meint, sondern Gott, der mit mir jetzt etwas erreichen möchte, weil er weiß, dass ich das brauche, auch wenn ich das Gefühl habe, das brauche ich jetzt gar nicht. Ich weiß nun warum, ich sehe einen Sinn, selbst in diesem Leid, auch in dieser Krankheit, sogar nach diesem Abschied, diesem furchtbaren Schmerz. So kann man immer erst hinterher denken und sprechen. Immer. Oder Inge, kennst du als Psychologin jemanden, der das schon in der Enge kann? Nee, ne? Immer erst hinterher. Verhaltensmuster Gottes, ja. Weil es für uns so gut ist. Er braucht das nicht. Gott kann hingucken, wo er will. Der kann auch seine Hand da weglassen. Gott stört das nicht, wenn wir da stehen. Nur wir sind dann tot. Er muss uns vor sich schützen, weil er der Allmächtige, der Allwissende, der Ewige ist, den wir jetzt noch nicht ertragen können, den wir jetzt nur in Jesu Antlitz widerspiegelnd sehen können und auf dessen Ewigkeit wir uns freuen können. Dann braucht es keine Enge mehr, aber dann gibt es auch keine Tränen mehr. Glaube an Gott, Vertrauen zu ihm, das gehört immer dazu. Wenn du ein aalglattes Wandern auf sonnigen Höhen und ebenen Flächen möchtest, dann such dir eine andere Religion, die dir aber nicht hilft. Hinterher kann es sein, dass wir erkennen, auch die schlimmen Erfahrungen, die wir gemacht haben, machen mussten, kamen von ihm. Sie formten uns erst so, dass wir das sind, was wir heute sind. Wir haben unsere besondere, unverwechselbare Persönlichkeit gerade durch diese Engen gewonnen. Gottes Pläne kennt keiner. Niemand kann sein Angesicht sehen. Noch nicht. Aber noch einmal, wenn es dunkel wird in unserem Leben, in deinem Leben und in meinem Leben, so ist das, halte es aus, allemal seine Hand, die über dir ist. Er beschützt dich und mich gerade dann. Und wenn er vorbei ist und auch das Dunkel vorbei ist, dann dürfen wir ihm hinterhersehen und im Dank unser Gebet sprechen. Hinterher. Wir wollen uns gerade am Anfang eines neuen Jahres bitteschön daran erinnern, wenn es denn mal dunkel wird in unserem